Von Meilen und Zeilen. Der Abenteuer-Podcast des Delius Glasing Verlags. Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse.
Fat Boys Run ist unser Thema heute. Ein sehr, sehr witziges und gleichzeitig tiefsinniges Buch von Philipp Jordan. Wie mich das Laufen jeden Tag aufs Neue rettet, ist der Untertitel. Und ich habe so viele Bücher von so vielen durchgeknallten Leuten gelesen, aber das Buch hat mich irgendwie gepackt und ich habe mich so wiedererkannt. Fat Boys Run ist irgendwie auch mein Thema, obwohl ich gar nicht fett bin, sondern undiszipliniert. Und es ist ein Buch von einem ganz normalen Typen geschrieben, der die üblichen Widerstände hat, Versagensängste hat, auch echt nicht richtig diszipliniert ist. Und dann ist meine erste Frage an Philipp gleich: Philipp, wie kam es dazu, dass du ein Fatboy wurdest? Denn du warst ja mal verrückter Skater und Spindeldürre.
Ja, also Fatboy ist natürlich, beruht so ein bisschen auch auf dem Podcast Fatboys Run. Und den haben wir uns damals gegeben. Aus Sicht eines Läufers war ich fett oder bin ich immer noch fett? Ich weiß aber auch nicht so. Es gibt eine so eine Phase, Schwangerschaft, drittes Kind. Man hätte denken können, ich muss es austragen. Aber ich war auch mal spindeldürrer Skater und war auch mal Läufer. Und jetzt bin ich es eben wieder. Und mit dem Alter kommt natürlich auch immer, dass es schwieriger wird, das Gewicht zu halten.
Ja, nun bist du ja nicht so alt. Wir machen ja keinen Altherren-Podcast hier, sondern du bist ja noch im leistungsfähigen Alter, würde ich sagen.
Ja, natürlich. Gut, dass du das nochmal anmerkst.
Wie ist es bei dir mit der Disziplin? Also ich lese in deinem Buch immer wieder, es gibt Phasen, wo du bei schlechtestem Wetter deine Schuhe schnürst und losläufst ohne Probleme. Und dann gibt es wieder Phasen, wo du einfach nicht in die Gänge kommst. Wie holst du dich aus diesen Löchern raus? Und diese Löcher kennt, glaube ich, jeder. Also gerade Extremmenschen kennen diese Löcher.
Das ist nicht so einfach. Auch für mich nicht. Ich weiß, dass ich mental bereit dafür sein muss. Also was ganz schlecht funktioniert ist so, und ab Montag fängt ein neues Leben an. Aber der Appetit kommt dann beim Essen sozusagen, weil wenn man sich lange unwohl gefühlt hat, und ich habe diese Phasen, wie wahrscheinlich die meisten, die diese Phasen haben, um den Jahreswechsel rum, wo man dann viel gegessen hat und dann ist es dunkel und dann fühlt man sich, ist man sowieso nicht so happy mit sich selbst, also ich zumindest dann. Und wenn ich dann irgendwann diesen Drehpunkt schaffe und wieder laufe und merke, wie anstrengend es ist, wenn man so schwer ist, und aber dann irgendwann Ergebnisse sehe und auf der Waage und man fühlt sich wohler und man fühlt sich am Anfang schon einfach wohler, weil man den Entschluss gefasst hat und merkt, jetzt zieht man es durch. Und ja, dann ist es so ein Teufelskreis oder vielleicht ein Engelskreis.
Genau,
weil vorher war es. Gibt es beides? Dann sind wir ein sehr negativ behaftetes Volk, wir Menschen, weil ich habe noch nie den Engelskreis gehört. Ich habe schon so oft den Teufelskreis gehört. Aber dann hebt der Engelskreis den Teufelskreis der Weihnachtszeit wieder auf.
Das stimmt. Es gibt ja auch den Spruch, der Teufel scheißt immer auf den dicksten Haufen. Das gilt dann eben auch, wenn man gerade viel am Laufen ist, dann fällt einem das Laufen leicht.
Genau. Ja. Genau. Ich bin auch fasziniert übrigens, wenn ich sagen darf. Ich bin selber fasziniert, wie fit ich mal war. Also ich war in der Zeit, in der ich den Home-to-Home lief, war ich so fit. Und da bin ich ein bisschen neidisch drauf auf mein altes Ich. Hätte ich jetzt auch 0,0 Chance gegen den.
Das Home-to-Home müssen wir erklären. Darum geht es hauptsächlich in deinem Buch. Du bist von deiner neuen Heimat in Holland bis nach Karlsruhe gelaufen, 700 Kilometer. Mhm. Und hast so ein kleines Ziehwägelchen hinter dir, was ja allgemein schon mal eine absolute Hölle ist beim Laufen. Aber du hast das echt durchgezogen und bist da jeden Tag mehr als einen Marathon gelaufen. Wie hast du das geschafft?
Viel trainieren erstmal, sehr viel trainieren. Ich habe mich ja, glaube 3-4 Jahre davor, hat mich der Laufvirus gepackt. Oh, was für eine unglückliche Wortwahl in diesen düsteren Zeiten. Nein, aber und ich bin sukzessive habe ich mich dem Ultramarathon der Ultramarathon-Distanz genähert. Für alle, die nicht wissen, was ein Ultramarathon ist, so bezeichnen wir eigentlich alle Distanzen im Laufsport, die länger als ein gewöhnlicher Marathon sind. Also es gibt auch schon Ultramarathons mit 45 Kilometer. Und ich habe da langsam, weil ich eben jemand bin, der gerne, wenn er was toll findet, mehr hat. Da kommen wir bestimmt auch noch drauf zu sprechen.
Ja, dein Meermonster.
Genau.
Kenne ich auch.
Und ja, ich hab übrigens, ich habe auch Gegenfragen, als ich gemerkt habe, wer mich interviewt, habe ich gedacht, ey, cool, das hat mich sofort... habe ich gedacht, ein Bruder im Geiste.
Ja,
aber
hatte ich bei dir auch.
Und nein, dann hat sich das immer, wurde es immer mehr und dann habe ich irgendwann gedacht, so jetzt muss ein großes Abenteuer her und ich wollte eigentlich in die Wüste und dann hat das nicht geklappt und dann hat das irgendwie alles Sinn ergeben, dadurch, dass ich so viel trainiert hatte darauf, auch mit diesem Ziehwagen, ging das ganz gut. Ich möchte übrigens zu dem Ziehwagen sagen, also es ist natürlich ein Riesenunterschied, ob man mit 35 Kilo Gepäck läuft oder nicht, aber es ist so ein Ziehwagen ist in meinen Augen wesentlich praktikabler als ein Rucksack.
Ja, keine Frage. Überhaupt
genau.
Keine Frage.
Und die Leute überschätzen vielleicht teilweise, wie nervig das ist. Es ist saunervig und man hat die ganze Zeit so ein Schlagen in der Hüfte, aber es ist ja auch so, wenn das Ganze mal in Motion ist, ist es nicht mehr so wahnsinnig anstrengend.
Nee, das glaube ich. Ich könnte mir nur vorstellen, weil du eine andere Zugbelastung hast, dass du irgendwann im unteren Rücken Schmerzen kriegst. Aber das ist dann nicht der Fall. Also einfach durch die falsche Belastung.
Nee, lustigerweise gar nicht, weil eigentlich hat man die Hauptbelastung hat man beim Anlaufen. Und danach ist es so ein mehr so ein wippenleichtes Ding. Und ich bin übrigens der Profi und der Erste, dessen Körper die Hand nach oben streckt, wenn es darum geht, wer möchte untere Rückenschmerzen haben. Das habe ich nämlich immer vom zu viel Laufen, weil meine Hamstrings dann so auf die Hüften ziehen und so. Und deswegen bin ich der Hexenschuss-Experte. Aber ich hatte lustigerweise auf diesem ganzen Lauf auch keinen schlimmen Muskelkater oder so. Ich kannte es in meinen ersten zwei Jahren, wenn man viel läuft, dass man nach einem Marathon zum Beispiel die Treppe gar nicht gescheit steigen kann.
Ja, kannst du nur noch
Tag.
Rückwärts treppen gehen.
Genau. Ich hatte sowas nicht. Ich hatte erwartet, oh shit, ich habe mein Programm religiös durchgezogen, jeden Tag nach dem Laufen dann so ein bisschen Selbstmassage und Eincremen und Regenerationssachen trinken und so. Aber eigentlich war, glaube ich, das gute Training dafür verantwortlich, dass ich nicht mal so abends dann beim Essen, beim Aufstehen länger brauchte oder so. Das war viel Glück wahrscheinlich auch.
Ich glaube, es ist auch eine mentale Geschichte. Ich kenne das, ich bin die Donau runtergepaddelt, 3000 Kilometer, und habe da auch jeden Tag einen Marathon zurückgelegt. Zwar auf dem Brett, aber das machen dann eben die Arme, was sonst die Beine machen.
Ja.
Und weiß, dass wenn ich hier kleinere Touren mache von, sagen wir, 10, 20 Kilometern, habe ich manchmal totalen Muskelkater. Auf der Donau hatte ich das nicht. Und ich glaube, das ist, weil wir wissen, es geht weiter. Der Körper muss einfach, der teilt sich das offenbar dann auch so ein, dass er weiß, am nächsten Tag habe ich wieder einen Marathon vor mir. Und ich muss einfach dann fit sein und darf mich auch nicht überpowern. Und ich glaube, dass der Geist einfach gut mitspielt, oder?
Mit Sicherheit. Also ich glaube, dass natürlich auch, ich weiß noch, wie schlimm das war. Ich hatte in der Woche, bevor der Start anberaumt war, also ich habe natürlich, war ich als einziger Teilnehmer des Home-to-Homes ziemlich frei, aber der Raphael Fuchsgruber, der ja auch viele coole Bücher geschrieben hat an dieser Stelle.
Ja, Running Wild, großes
genau.
Buch.
Wie wird es nochmal? Wer die Wahl hat, wählt die Qual, glaube ich, heißt sein Neuestes.
Liebt die Qual.
Liebt die
genau,
Qual,
genau. Genau, das Buch heißt, wer die Wahl hat, liebt die Qual. Wobei er den Titel gar nicht so mag, sagte er, aber gut.
Zum Thema Titel und was man freut, da kann man auch noch ein Buch drüber schreiben. Ich wusste, dieser Lauf kommt. Es war natürlich auch geplant, dass meine Frau in der Zeit die Kinder hat und so weiter. Also das musste schon ein bisschen abgestimmt werden, auch mit Urlaub.
Klar.
Und ich war in der Woche vorher krank, Grippe. Und wer läuft oder viel läuft, ich weiß nicht, vielleicht ist es bei dir auch ähnlich. Sowas kommt gerne mal genau zu so einem Zeitpunkt. Und man weiß dann auch nicht, ist das mein Hirn, was verrückt spielt. Und da kriegt man schon ziemlich einen Schiss, aber als es dann losging, an dem, ich weiß noch, dass ich an dem Morgen dachte, oh, bitte, 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 ist nicht so, dass ich heute Mittag um 3 sagen muss, hey Leute, ich kann ja auch nichts dafür, dass es nicht ging, aber man ist dann wahrscheinlich auch so Adrenalin vollgepumpt.
Auf jeden Fall.
Obwohl natürlich, ich bin ja öfter mal auch 60 Kilometer gelaufen. Ich glaube, da war nicht mehr viel.
Du bist ja sogar mal 100 gelaufen, oder?
Ja, aber nicht bei dem Home-to-Home.
Nee, aber mal so in deinem Leben schon mal.
Ach so, ja. Aber beim Home-to-Home bin ich ein paar Mal 60 gelaufen. Und ich hatte so 2 oder waren es 3 so Pausentage. Da bin ich dann 35 und einmal 25 gelaufen, Was natürlich, wenn man 60 laufen muss, es ist so ein Riesenunterschied. Ich weiß, aus meiner heutigen Warte der Fitness her, ja, klingt das natürlich total überheblich schon fast, wenn man sagt, ja, da habe ich einen Pausentag gemacht mit 25, 30. Man muss aber wissen, ich bin im Juli gelaufen. Ich bin um 6 Uhr aufgestanden. Die ersten 20 Kilometer, die ersten 30 Kilometer, die waren dann echt noch gut zu machen. Mhm. Aber danach ging es hitzemäßig echt ans Eingemachte. Und deswegen waren die zweiten 30 dann oder 20 so viel schlimmer immer.
Klar. Dann beginnt im Grunde die Hölle, ne? Gerade die Hitze. Voll. Ich hatte es in Serbien, da hatte ich 40 Grad im Schatten und ich war in der Sonne. Ist man ja dann.
Ja, du bist ja immer in der Sonne gewesen, ja. Ist ja schlimm. Hast du eine Kopfbedeckung gehabt, so einen Hut?
Ja klar, einen Hut. Okay. Ohne Hut wäre das nicht gegangen, das war quasi meine Lebensrettung. Ich glaube, sonst kriegst du echt einen Hitzschlag. Also,
ja, aber du hast den großen Vorteil, dass du dich auf dein Board knien kannst und deinen Kopf einfach, oder hast du das auch gemacht, deinen Kopf ab und zu mal so ins Wasser tunken.
Ich bin komplett reingesprungen mit Klamotten.
Ja, ja.
Und dann verdunstet das eben, dann hast du die Verdunstungskälte. Das hast du, ich meine, du bist am Rhein entlang gelaufen, wäre eigentlich auch gegangen, ne, ab und zu mal.
Ja, ich hab einmal in Mannheim, oh, es war ganz schlimm, also ich weiß nicht, wir haben das auch ungünstig durchlaufen wahrscheinlich, aber Mannheim hat gefühlt Stunden gedauert und war wahrscheinlich die unattraktivste Route, die man durch Mannheim nehmen konnte, oder?
Ja, Mannheim ist jetzt eh nicht bekannt dafür,
dass es die schönste Stadt der Welt wäre. Mannheim ist einfach potthässlich. Ja. Aber ich weiß noch, dass ich da irgendwann, und es war so schlimm heiß, also es war irgendwie 35 Grad, und dass dann irgendwann so ein Rheinbad war. Und dann haben wir überlegt, also ich hatte da eine Begleitung an dem Tag, und ich sage, ey, komm, wir zahlen hier kurz und gehen praktisch in Anführungszeichen ins Freibad. Und dann war da so ein Schild, also es war alles so ausgelegt wie ein Freibad. Und dann war da auf einmal ein Schild, das Baden im Rhein ist untersagt. Und was damit aber gemeint war, man durfte so 2-3 Meter rein, aber so wirklich schwimmen durfte man nicht. Und das war wirklich der Hammer.
Sich. Und da hast du dich dran gehalten?
Naja, ich
hätte dich anders eingeschätzt.
Um ehrlich zu sein, ich hatte auch nicht kurz die Überlegung, ob ich zur anderen Rheinseite rüberschwimme, sondern ich war so kaputt, dass es mir echt gereicht hat, mich ins Wasser fallen zu lassen und einfach so ein bisschen schweben zu lassen. Hitze ist ein Killer, aber, und das weiß nicht, wie du das siehst, ich hab's lieber, dass ich einen Tag habe, wo es zu heiß ist, als einen Tag, wo es den ganzen Tag schifft und kalt ist, um ehrlich zu sein.
Auf jeden Fall. Für mich ist Kälte, ich fliehe ja auch jeden Winter aus meiner norddeutschen Heimat. Ich halte das hier nicht aus, ehrlich. Also ich merke, dass mein Körper sich verändert. Meine Haut wird schlecht. Ich selber komme auch schlecht drauf. Hitze ist mein Ding. Also deshalb habe ich die Donau auch geschafft. Und ich war jetzt wieder 6 Wochen auf Sri Lanka und da waren auch 40 Grad. Und ich liebe das im Grunde. Also wenn ich irgendwie Wasser in der Nähe habe, ist das für mich völlig in Ordnung.
Perfekt. Da sind wir ganz eins.
Beschreib doch mal deine Ankunft in Karlsruhe. Also es gibt ja immer diesen, wie ich finde, doch sehr abgedroschenen, fast blöden Spruch, der Weg ist das Ziel und dann ist man am Ziel. Und ich habe immer festgestellt, der Ziel ist auch nur ein Wegpunkt. Ging dir das auch so?
Ja, es war sogar so, ich habe irgendwo im Buch auch mal eine unglaubliche, ich hoffe, sie wird in 100 Jahren oft zitierte Weisheit zum Besten gebracht. Der Weg ist das Ziel, aber vom Ziel aus betrachtet ist der Weg noch immer am schönsten. Und
Donnerlittchen, das ist gut.
Ja, weil ich hatte nie, aber auch nur nicht mal im Ansatz, so schön es auch war, das Bedürfnis, ach komm, jetzt stellst du dir hier ein Laufband hin und genießt einfach die Landschaft noch eine Stunde länger, sondern ich weiß nicht, ob es dir anders geht, man genießt natürlich, aber so 100% genießen erlaubt man sich nicht. Also natürlich denke ich, oh, wie schön da oben, dieses Schloss und oh, der Rhein und das schöne Wetter und die Vöglein und der Morgen und die Sonne. Aber man will sich da nicht zu sehr drin verlieren, weil ich denke, ich habe die ganze Zeit, bin ich der Gehetzte. Ich muss es bis Karlsruhe schaffen. Ja, ja. Und ich darf nicht, wenn ich heute einen Bänderriss habe oder umknick, ist es vorbei. Und bei mir war das Ziel sehr antiklimatisch. Das Coole war, dass mein Podcast-Partner und Trainer Micha mich irgendwie so 20 Kilometer vor Karlsruhe mit dem Fahrrad abgefangen hat. Aber was man oft erwartet, so großes Willkommenskomitee oder so, habe ich aus mehreren Gründen nicht gehabt. Erstmal, ich habe nicht zu sehr geschrien, ey, und dann das Datum, da komme ich da und da an, weil ich nicht wusste genau, wann ich ankomme, weil ich mir jeden Tag eigentlich so geschustert habe, wie ich wollte. Ich wusste ungefähr, wann ich ankomme, aber ich hatte mir eigentlich 3 Wochen Zeit genommen und war in 2 Wochen da. Andererseits, es war auch zeitlich so schwer abzuschätzen, wann bin ich denn dann genau in Karlsruhe, und ich lebe da ja gar nicht mehr. Und weder meine Familie, also meine Frau und Kinder, noch meine Eltern, die da sogar in der Nähe leben bei Karlsruhe, waren zu dem Zeitpunkt da. Also es waren eine Freundin da, bei der ich dann auch pennen konnte abends, und noch ein alter Klassenkamerad und irgend so jemand, den ich gar nicht richtig kannte, der das auf Facebook mitverfolgt hatte. Und von daher war es ein seltsamer Moment natürlich, vor allem, weil man, wenn man so lange, wirst du kennen, auf ein Ziel zuarbeitet und die ganze Zeit denkt, ah, du musst es schaffen, oh, das wird ein toller Moment, wenn du es dann geschafft hast. Ist natürlich so, dass es einerseits wunderschön war, weil ich meine alte Stadt wieder gesehen habe. Ich habe es langsam sie mir wieder zurückerkämpft und mich an viele Momente meiner Jugend erinnert und so weiter. Also selbst dieser kleine Weg vom Schloss zum Ludwigsplatz, wo ich endete, hat viele Geschichten erzählen können aus meinem Leben. Aber dann hat man den Moment, oh cool, ich habe es geschafft. Und dann war da irgendwie so ein regionales Fernsehteam.
Ja, BahnTV oder so.
Genau, ja, ganz, ganz. Aber ich habe mir dann gesagt, ach, du wirst in den nächsten Tagen irgendwie erst begreifen, was du da geleistet hast. Aber ehrlich gesagt, dieser Moment kam gar nicht. Ich war froh, das geschafft zu haben. Ich habe in den Wochen danach, habe ich vielleicht 2 oder 3 Mal den Moment gehabt, dass ich zu meiner Frau sagte, ey, unglaublich, ich habe es echt geschafft. Ich bin da echt gelaufen. Und als ich dann mit dem Zug von Karlsruhe zurückfuhr, habe ich auch gedacht, alter Schwede, ey, das bist du alles gelaufen hier. Aber ja.
Ja, kann ich total nachvollziehen. Ich bin ja dann von Bukarest zurückgeflogen und habe dann vom Flugzeug aus, ich hatte zum Glück einen Fensterplatz, nochmal das Donaudelta gesehen und dachte so, boah, das hast du gemacht, verrückt. Kam mir dann schon vor wie ein Traum. Und weil diese Zeit auch dann durchs Buch schreiben und das viele drüber reden und die vielen Interviews, das ist so intensiv, dass, und ich habe so viel darüber geredet, dass sie mir im Nachhinein fast irreal vorkommt, als hätte ich es gar nicht gemacht. Das ist ganz verrückt. Und ich habe auch festgestellt, dass eigentlich die schönsten Momente auf der Tour die waren, wo ich mich völlig vergessen hatte. Und das, darüber schreibst du auch, diese meditativen Momente. Also du schreibst, du hast noch nie absichtlich sozusagen meditiert, ernsthaft, fällst aber beim Laufen ins Meditieren. Und das ist im Grunde der Moment, wo wir hinwollen, oder? Deshalb machen wir die Sachen.
Ja, ich versuche das mal Leuten zu beschreiben, die das Laufen nicht mögen. Und das sind eigentlich fast alle, die nicht laufen, weil die im Schulsport laufen mussten. Der Laufen, ja. Laufen ist oft eine Strafe. So, weißt du, beim Fußball, du hast das und das nicht gemacht, 2 Runden laufen. Und ich versuche zu beschreiben, wie es ist, wenn man im Laufen ist. Also ich versuche zu beschreiben, hey, man ist dann warm und alles. Meiner Frau habe ich das immer noch nicht zum Beispiel wirklich plausibel nahebringen können, dass es da so einen Moment gibt, wo der Körper einfach läuft und man gar nicht mehr bewusst läuft und dann nachdenken kann. Und das ist wahrscheinlich der Geisteszustand bei mir, der Meditation am nächsten kommt. Ich habe die besten Ideen, ich kann auch einfach mal abschalten. Ich bin ein eher unruhiger Geist, ich rede viel und auch mein Hirn textet mich den ganzen Tag zu. Aber beim Laufen, da ist dann auch mal ein bisschen Ruhe. Das ist sehr schön und anders wird man es wahrscheinlich auch nicht schaffen, weil es wird bescheuert werden den ganzen Tag. Ja. Wenn man, ich hatte auch zum Beispiel mal einen wirklich schlechten Tag. Und ich hatte Robert Wimmer mal zu Gast in unserem Podcast, der die Alpen irgendwie überquert hatte mit so einem Wagen. Und dann habe ich gemeint, was hast du gemacht in schlechten Phasen? Und er meinte, ja, du musst da so ein Mantra entwickeln. Du willst das, du kannst das, du schaffst das. Und das musst du immer vor dir her sagen. Und ich habe dann, als es mir so scheiße ging, habe ich gedacht, ey, jetzt machst du das auch mal. Und ich habe nach 5 Minuten, habe ich gedacht, sag mal, bist du eigentlich bescheuert? Also bei mir zumindest funktioniert das gar nicht, weil ich denke dann so, in so einer kleinen Selbsthybris denke ich dann, du bist doch viel zu intelligent, um dich so billig zu verarschen. Und aber es hilft tatsächlich, dieses, dass man abschalten kann, dass man über Sachen nachdenken kann. Ich hatte allerdings auch wahnsinnig oft Begleitung, was du nicht hattest. Oder ich weiß es nicht, ich gehe mal davon aus.
Doch, ich habe ja so einen Belgier kennengelernt in einer Piroge. Das ist eine Art Kajak mit Ausleger. Also der hat da noch so ein quasi wie ein Mini-Kajak auf der einen Seite neben sich, damit er nicht umkippt. Und den hatte ich in Ungarn kennengelernt. Und dann haben wir uns immer wieder getroffen. Und deshalb ist meine Tour auch in 2 Teile eingeteilt. Diese ersten 4 Wochen alleine und der Rest dann eben mit dem Belgier, wo wir uns immer wieder trafen. Und das ist schon ein Riesenunterschied. Ich merke eben auch, wenn ich allein unterwegs bin, wie viel wacher ich bin, wie viel aufmerksamer, weil ich einfach nur auf mich gestellt bin. Wenn mir was passiert, muss ich mich rausholen. Und zu zweit damelt man rum, man träumt, irgendwie man verquatscht sich. Und deshalb ist das schon ein Riesenunterschied. Oder du hattest ja bestimmt 80% Begleitung, oder?
Ja, Ja, mit ziemlicher Sicherheit. Also die Begleitung waren dann natürlich nicht immer den ganzen Tag dabei. Sie waren stückchenweise dabei. Und es gab auch so, dass mich einer 20 Kilometer auf dem Rad begleitet hat. Und dann, als die 20 Kilometer zu Ende waren, standen da schon die nächsten beiden. Die haben mich nochmal 15 Kilometer begleitet. Und danach stand wieder einer da, der mich dann noch mit der Kamera nochmal 20 Kilometer begleitet hat. Ist ein bisschen abgedroschen. Ich schreibe dazu auch was im Buch, wie abgedroschen es ist. Aber ich hätte es, ich weiß echt null, ob ich das geschafft hätte ohne Begleitung. Weil ich weiß, es gab einen Tag, wo ich gar kein einziges Teilstück Begleitung hatte. Und da hatte ich es irgendwo bei Kilometer 45 mit noch 15 Kilometer bis Mainz richtig schwer.
Hm. Ja, und kann ich nachvollziehen.
Bist du eigentlich mal reingefallen? Also so
ja, zweimal.
Ungeplant? Ja, hast du zweimal. So ein Surf-Ding auch am Fuß, also dass dir dein Brett nicht wegschwimmt?
Nee, du meinst eine Leash, ne?
Ja.
Nee, das wird immer wieder gesagt. Und wenn das jetzt eingefleischte Stand-Up-Paddler hören, die werden jetzt auch schimpfen. Ich sage, eine Leash ist totaler Quatsch. Das ist so, als ob ich mich anschnalle, wenn ich auf dem Parkplatz im Auto sitze. Eine Leash macht Sinn, wenn du extrem Wind hast. Ja, und dein Brett wirklich wegwehen könnte. Da muss aber wirklich was pfeifen. Und dann bist du normalerweise nicht auf dem Sub. Oder du bist in der Welle. Dann macht eine Leash natürlich auch Sinn. Aber wenn du auf dem Fluss bist, es ist ja nicht so, dass das Brett dir vom Fluss weggerissen wird, weil du ja selbst im Fluss schwimmst. Also der Fluss nimmt dich ja auch mit. Das heißt, wenn du reinfällst, na, dann fällst du halt mit dem Brett rein und hast die gleiche Fließgeschwindigkeit. Und ich habe ganz oft Leute auch getroffen, was, ohne Leash, bist du verrückt? Wo ich mir denke, nee, ich bin nicht verrückt, ich bin einfach nur logisch. Das macht gar keinen Sinn, eine Leash, die nervt einfach nur.
Ich hätte jetzt gedacht, wenn man zur Seite, pass auf, in der Mitte ist eine Stromschnelle, ja, und du fällst zur Seite weg und kickst dein Board aus Versehen Richtung Stromschnelle, ja, da musst du schon ordentlich schwimmen.
Das passiert halt auch nicht. Also
ich muss noch eine Frage stellen, wenn ich darf. Mhm. Du bist die Donau runter, die ist ja auch ähnlich groß wie der Rhein. Hattest du Probleme mit industrieller Schifffahrt, mit Wellengang generell? Bist du, ich nehme an, mit dem Strom?
Klar, mit dem Strom. Gegen den Strom wird das nie ein Mensch machen.
Ja, genau deswegen. Und konntest du dann auch einfach teilweise stehen und dich treiben lassen? Oder muss man?
Ja, oder auch sitzen, ne? Ging auch. Also die Donau hat 200 Schleusen, beziehungsweise Wehre, die du halt immer umgehen musst. Das nervt wahnsinnig. Dann ab der Hälfte ist die Donau so breit, sehr viel breiter als der Rhein am Ende, dass das nicht mehr überbrückbar ist und auch nicht mehr staubar. Und dann kommt irgendwann das letzte Wehr in Serbien. Das Eiserne Tor heißt das Ding. Und danach fließt es dann frei. Und klar, dann kannst du dich einfach aufs Brett auch setzen und dich treiben lassen. Und da macht die Donau so 2-3 km/h. Das ist gar nicht schlecht. Also dann kannst du dich eine halbe Stunde ausruhen und hast dann trotzdem irgendwie 1-2 Kilometer gemacht. Das ist eigentlich ganz gut.
Und der Rhein, würde der sich für sowas auch
Plane ich. Mir hat der Belgier, den ich auf meiner Tour getroffen habe, der hat mir gerade eine Mail geschickt, ob ich Lust hätte, mit ihm den Rhein zu machen, von oben bis unten. Und denke so, ja, bin ich dabei. Machen wir. Also sobald wir uns wieder frei bewegen können. Ich hatte ganz andere Pläne, aber durch Corona ist natürlich dieses Jahr alles kaputt. Und sobald wir uns frei bewegen können, würde ich den Rhein machen. Und der ist auch nicht so lang. Also jetzt im Vergleich zur Donau, die eben 3000 Kilometer ist.
Ja.
Den Rhein kann man, glaube ich, in 3-4 Wochen machen. Und das wäre ein schönes neues Projekt und ein schönes neues Buch, was ich gerne machen würde. Willst du mit?
Ja, ich habe gerade gedacht, mir fehlen ja noch ein paar Stücke auf dem Rhein. Wirst du dann bis Holland die Ausläufer auch noch machen? Also
ein bisschen mehr, klar.
Ja, cool.
Ja,
cool.
Also auf jeden Fall.
Wenn du hier vorbeikommst, melde dich vorher. Wenn du hier in der Gegend bist, dann...
Mache ich. Und du würdest laufen am Ufer?
Genau.
Oder würdest du mit aufs Brett kommen?
Ich muss ganz ehrlich sagen, dass mich schon, ich habe, als ich mich auf die Buchmesse, die ja nicht stattfand, vorbereitet habe, hat mir jemand einen Link geschickt, als ich fragte, wie machen wir das? Ist das dann wie so ein Q&A oder so? Oder soll ich was erzählen? Soll ich was vorlesen? Und ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, wurde mir ein Filmchen von dir gezeigt. Und ich habe mich dabei ertappt, dass ich dachte, oh, das wär auch mal was Interessantes, um zu machen, so irgendwelche langen Distanzen auf so einem Ding. Aber ich bin ja noch nicht mal auf so einem Ding gestanden.
Ich bring's dir bei.
Ja,
ehrlich, es ist so einfach. Also ja, wirklich, wenn du Long Distance magst und natürlich die Natur magst, dann es ist für mich die Sportart Stand-Up-Paddeln. Ich habe mich vor ungefähr 10 Jahren zum ersten Mal auf so ein Brett gestellt, lange bevor das populär war und lange bevor viele Menschen gedacht haben, das ist doof, und wusste, das ist meine Sportart. Das war am Mittelmeer und dann merkte ich so, das ist es. Du brauchst keinen Wind mehr zum Windsurfen, du brauchst keine Welle mehr, sondern es ist Flaute, du packst dich auf deine Planke und paddelst raus, paddelst die schönsten Küsten der Welt entlang. Du kommst zum Beispiel an ganz vielen Seen in Österreich oder der Schweiz, kommst du eben erst durchs Stand-Up-Paddeln an Gegenden, wo du sonst nie hinkämst. Da kannst du nicht hinschwimmen, da kannst du nicht hinsurfen, da darfst du häufig auch nicht segeln. Und du siehst Koma zum Beispiel am Komasee, siehst du von einer ganz anderen Seite, die du nie kennenlernen würdest. Ja, oder durch Grachten in Holland paddeln.
Ja, das
oder,
wollte ich, ich denke die ganze Zeit, ey Mann, ich habe hier das ideale Trainingsterrain, weil ich wirklich schöne, die Vecht Richtung Amsterdam und so. Also ich bin da natürlich teilweise oder fast überall dann immer neben dem Wasser gelaufen. Aber ich kenne wirklich Grachten auch, die mitten durch die Natur gehen und wo fast nichts ist und wo man sich dann schon irgendwo in irgendeinem 80er-Jahre-Film, der in Vietnam spielt, wähnt, weil überall so Schilf ist und so. Also das stelle ich mir toll vor.
Ich habe auf Sri Lanka ein ganz, ganz tolles Pärchen kennengelernt. Ja. Und die wohnen in Holland und die wollte ich unbedingt besuchen. Und dann komme ich bei dir vorbei und bringe ein Brett mit und dann gehen wir mal paddeln.
Sehr gerne. Sehr gerne.
Ich möchte gerne mal auf das Meermonster zu sprechen kommen. Und Meer schreibt sich, man kann es ja hier nicht lesen, mit H. Also nicht wie das Meer, sondern Meer wie mehr wollen, mehr haben, mehr müssen und so weiter. Beschreib doch mal, woher kommt das Meermonster? Wie ist das in deinen Meerkopf gekommen?
Ursprünglich, als ich versucht habe zu erklären, worum das Buch sich drehen sollte. Ja. Es hat sich irgendwann rauskristallisiert, dass man vielleicht das Laufen, dass es da was gibt im Leben bei mir, was sich wie so ein roter Faden durchzieht, dass ich Sachen eben immer in Augen anderer extrem mache oder irgendwie auslebe. Das habe ich übrigens meistens mehr in so einer angeekelten oder seltsam verstört faszinierten Tonfall gehört, diesen Satz. Du musst immer alles so extrem machen. Ich hatte auch mal eine Zeit, da habe ich dann Zaubertricks cool gefunden. Da habe ich so ein Video von so einem Typen gesehen, der irgendwie so Street Magic gemacht hat. Und dann habe ich in kürzester Zeit mir so viel Zauberskills angeeignet und so Zaubertricks gekauft. Ach, und habe irgendwann gemerkt, ey, es gibt keine Menschengattung, die peinlicher ist als diese Glitzeranzug tragenden Zaubertypen. No offense übrigens. Ich finde es ja trotzdem faszinierend. Aber das war so ein typisches Ding, ja. Es gibt 1000 Beispiele, dass ich und es geht dann 3 Monate, kann ich mich da voll reinfuchsen und Literatur durchstöbern und alles. Wenn man mich dann in der Phase trifft und man trifft mich 2 Jahre später und sagt, ey, du bist doch dieser Zauberer. Ich so, was, hä? Und dann so, ja, du hast so, ach so, ja, stimmt, ja, damals, haha, da hatte ich eine Phase. Und dass ich eben Sachen habe, die mich irgendwie anmachen und die ich dann auskosten will. Mm-hmm. Und damit ich nicht immer sage, und dann hat mich mein Meertrieb oder meine Sucht nach mehr, dann habe ich immer gedacht, mein Hunger nach mehr, das ist so doof, das dann immer in jedem Kapitel wieder neu umschreiben zu müssen. Und dann kam irgendwann die Idee, hey, Meermonster, weil ich ja sowieso auch viel Monster mal als Künstler, dass man dann einfach so das Ganze personifiziert, diese Schwäche oder Stärke oder was auch immer. Und dem Ganzen ein Gesicht gibt und dann kann ich eben einfach sagen, und das Meermonster hat mich wieder gebissen und dann konnte ich auch durchboxen irgendwann, dass ich die Illustration selber machen durfte für das Buch und dann hat natürlich das Meermonster auch wirklich ein Gesicht bekommen und das alles ist dann ja so entstanden.
Ja, und damit ist es ja auch so sympathisch. Also das macht das Buch auch so toll. Dann sieht man eben, da ist ein Künstler, der sich mit so vielen Dingen beschäftigt, der natürlich sprunghaft ist. Und ich weiß, das bin ich auch. Und das ist für unsere Umwelt häufig echt anstrengend, weil wir eben auf Dauer nicht einschätzbar sind, offenbar. Was uns aber eigentlich egal ist, denn da drin steckt ja auch der Lebenskünstler. Das heißt, uns kannst du auch in Situationen packen, die, egal wie schwierig sind, wir kriegen das irgendwie immer gewuppt, finde ich zumindest. Ja. Und dann entwickelst du dieses Meermonster und genau das Meermonster macht es ja. Und das macht es halt so sympathisch. Ja, das Ding lebt und das ist ein Teil von dir geworden.
Ja, ist es auch. Ist es auch. Und ich kann jetzt auch so ein bisschen, es ist ja auch ein Prozess, es ist ein Prozess, einzusehen, dass man dieses Manko hat, sage ich mal, oder überhaupt.
Ja, ja, ja.
Man kriegt es ja meistens in Partnerschaften dann vor den Latz geballert von wegen, und immer alles so extrem. Und wenn ich koche zum Beispiel, dann ist grundsätzlich so, dass meine Frau in die Küche kommt und sagt, hast du wieder die ganze Straße zum Essen eingeladen? Und es geht einfach so, dass bei mir das Meermonster beim Einkaufen, dass ich denke, was weiß ich mache jetzt mexikanischen Reis. Dann denke ich, okay, Reis muss ich genügend haben. Und denke ich, diese Mini-Tomätchen, die sind so lecker, da dürfen nicht zu wenig rein. Dann denke ich, okay, jetzt habe ich aber so viel Mini-Tomätchen, die müssen ja auch im Verhältnis zu den Zwiebeln stehen. Und dann irgendwann denke ich eigentlich, dass ich recht moderat eingekauft habe, aber zu Hause merke ich dann schon, dass ich ganz tief bei den Töpfen in die Schublade greifen muss, um den Allergrößten hervorzufischen, um es überhaupt alles in den Scheißtopf zu kriegen. Und das ist so eins dieser Milliarden Beispiele, dass ich eben nicht dass ich mich sehr extrem in was, und es kann auch wirklich störend sein. Ich habe innerhalb von kürzester Zeit sehr viel Star Wars Spielzeug zusammengesammelt.
Ich habe einen Podcast gesehen mit 1000 Star Wars Figuren im Hintergrund. Sehr, sehr
genau.
Witzig.
Und das ist innerhalb von kürzester Zeit. Und dann war es aber auch so, dass ich den ganzen Tag im Internet gejagt habe und dann teilweise aber nachts schon davon geträumt habe. Und das sind so die Phasen, wo es anstrengend war, wo wir im Urlaub waren und meine Frau, ich dann immer so heimlich irgendwo, sie so um die Ecke kommen und sagen, bist du schon wieder im Internet? Und ich dann so, naja, ich gucke nur kurz was auf Facebook. Und in Wirklichkeit habe ich gedacht, boah, wenn ich nach Hause komme, dann liegen locker 15 Pakete bei mir vor der Tür.
Und ja. So war's.
Ja, genau. Nee, es war leider nicht so, muss ich ganz ehrlich sagen, weil von England, Versand dauert echt immer zwei Wochen statt zwei Tage. Es ist traurig.
Ja. Du bist Künstler und du hast auch in deinem Mehrcharakter, nenne ich es jetzt mal, irgendwann mal eine Ausstellung gemacht mit 1000 Teddybären. Also du hast 1000 Teddybären gezeichnet oder sagt man gezeichnet?
Gemalt.
Und hast die dann ausgestellt. Auch das ist ja total übertrieben, aber genau das Übertriebene ist ja das Kunstprojekt, oder?
Genau. Ich habe mir da schon was bei gedacht, was da für ein Effekt entsteht und so. Und da, aber dass ich es machen konnte, da stand mir mein Meermonster auf jeden Fall gar nicht im Wege. Weil ich hatte, es fing aber harmlos an, ich hatte so ein Kunstprojekt, wo ich viel mit Teddys gearbeitet habe, weil eben die Kinderjahre so meine Inspirationsquelle waren. Und dann dachte ich, ey, ich mache so ein ganzes Zimmer voll mit Teddybären, die einen so anstarren und eher durch ihre Körperhaltung so einen erwartenden Charakter, also eine erwartende Haltung ausstrahlen. Ja? Hm. Und dann habe ich 100 Leinwände gekauft von 10 auf 10 Zentimeter bis 50 auf 40, irgendwie 8 oder 9 verschiedene Größen. Dann habe ich gemalt und gemalt und gemalt. Und dann hatte ich die 100 fertig und habe ich die aufgehängt und habe ich gedacht, ja, das ist ja überhaupt nicht, was ich wollte. Ich muss 1000 machen, weil ich habe vor meinem Auge, obwohl ich noch nichts geregelt hatte, ich hatte keine Galerie, keine Kunsthaus, irgendwas, ich habe gedacht, das muss ein großer, fetter, riesengroßer Ausstellungsraum sein, der von oben bis unten, von alle vier Wände komplett vollgekleistert ist mit Teddy-Leinwänden. Und das habe ich dann auch gemacht. Und wie du vorhin angemerkt hast, irgendwie kriegen wir es dann ja doch gewuppt. Mhm. Habe ich dann über die seltsamsten Wege, über Crossing und was weiß ich, Leute angeschrieben. Und dann war ich mit den Teddys auch wirklich in Wien und Hamburg und Holland und Amerika auch. Also es gibt verschiedene Auswüchse des Meermonsters in dem Buch.
Du bist Künstler. Ich würde auch sagen, so wie ich dich jetzt einschätze, auch nach dem Lesen des Buchs, auch natürlich Lebenskünstler. Das gehört ja zusammen. Man ist entweder komplett Künstler oder gar nicht Künstler. Wie kannst du denn als Künstler leben? Wie funktioniert denn das?
Weil ich fand es so geil, Lebenskünstler. Du sagst auch, ich glaube, der Verlag hat das auch irgendwo geschrieben oder irgendwo in irgendeinem Stück taucht es öfter auf. Ich muss sagen, ich kenne Lebenskünstler vor allem dann, dass in entweder Talkshows oder in irgendwelchen Unterschichtenfernsehen irgendjemand ist, wo man sagt, ey Leute, wir wollen nicht arbeitslos schreiben, komm, lass, was könnte man denn da hinschreiben? Er ist Lebenskünstler. Und ich habe immer meine Frau gefragt, was machen denn bitte Lebenskünstler? Und ich habe aber gleichzeitig...
Die haben keine Altersvorsorge zum Beispiel.
Genau. Und dann bin ich, also diese Box kann ich auf jeden Fall ein Häkchen setzen. Aber ich habe gleichzeitig gemerkt, dass ich das öfter genannt wurde. Und da kommen wir jetzt zu einem Aspekt Lebenskünstler. Da führen jetzt zwei Aspekte schön zusammen, weil irgendwie kriegen wir es doch gewuppt. Also als Künstler, ich habe das Glück, dass ich einerseits auch so ein bisschen durch Podcasts Geld verdiene, dass ich nebenbei noch so ein bisschen schreibe. Aber du wirst wissen, als Schreiberling wird man nicht Millionär. Und
deswegen, aber wir hoffen drauf.
Ja, wir hoffen drauf. Das ist ja auch okay. Die Hoffnung ist das, was einen antreibt. Und sterben tut sie sowieso nie. Aber ich habe trotzdem, ist es so, dass zum Beispiel, wenn ich zu sehr einfach bin und nicht mache, dass ich jetzt geldmäßig denke, kommt manchmal meine Frau und sagt, ey Philipp, ich habe mal auf unser Geschäftskonto geguckt. Wenn da nicht jetzt bald mal wieder Geld reinkommt, dann haben wir in ein, zwei Monaten ein Problem. Und das ist dann immer der Moment, wo ich dann mir irgendeine Scheiße ausdenke, irgendeine Aktion auf Facebook oder wie auch immer und dann ist doch in kürzester Zeit schaff, Geld zu machen. Ich frage mich dann im Nachhinein immer, warum bin ich nicht jemand, der die ganze Zeit nur das macht? Aber ich brauche ja auch kurz Zwischenzeit den Raum, um zu atmen, überhaupt zu neue Ideen zu bekommen und so. Aber ich mache zum Beispiel sehr oft auch so Auktionen auf Facebook, wo ich Bilder, natürlich dann viel zu billig, aber dann wieder an Konsumenten, die vorher noch nie in ihrem Leben Kunst gekauft haben. Und da sehe ich mich dann praktisch als der Kunstdiplomat sozusagen, der versucht, neue Leute für Kunst zu begeistern und solche Sachen. Also es ist bei mir, es ist nie ein Monat derselbe wie der andere, aber ich lebe extrem entspannt. Also es ist überhaupt nicht so, dass ich jetzt denke, oh scheiße, ich weiß doch immer irgendwie irgendwo Geld zu machen, auch als Künstler. Und früher habe ich mehr Ausstellungen gemacht, aber das ist im Grunde finanziert man da jemanden mit sehr viel Geld, wo ich denke, das kann ich heutzutage auch fast direkt machen. Ich mache es zwar immer noch gerne, wenn die Ausstellung cool ist oder was auch immer, aber im Großen und Ganzen verkaufe ich lieber direkt und dann kann es auch halb so teuer sein, weil die Hälfte
ist sowieso an. Klar, verdienst immer noch so viel.
Genau.
Aber das ist ja das Lebenskünstlerische im Grunde. Also für mich ist ein Lebenskünstler jemand, der sich eben nicht den gesellschaftlichen Normen unterwirft und damit Geld verdient. Also jetzt nicht
9-to-5.
Bei einer Firma sitzt, da seine Lebenszeit hinter einem Schreibtisch häufig verschwendet. Ja, auch in einer Unzufriedenheit lebt, sondern ein Lebenskünstler ist eben jemand, der das Leben so packt, wie es ist. Und das tust du und du schaffst es, als Künstler zu leben. Ich meine, das ist ein Traum von so vielen und viele schaffen es nicht und müssen dann eben doch hinter den Schreibtisch. Und du hast aber irgendwie so eine Gabe, dass du es doch packst. Und das fing ja damit an, dass du schon als junger Kerl, also ich weiß gar nicht, wie alt warst du, 8, 9 Jahre, als du anfingst, Graffiti zu malen?
Mit Graffiti habe ich mit 14 angefangen, Comics habe ich wahrscheinlich mit 10
Comics
angefangen
waren das, genau, zu verkaufen. Genau. Ja. Das heißt, es steckt ja tief in dir drin.
Ich glaube nicht, dass dieser Geldaspekt, dass dieses unternehmerische Aspekt so extrem immer das Tragen war. Wenn ich die Comics verkauft habe, ich weiß, dass irgendwann mal der Klassenbeste, ich weiß deswegen, dass der Klassenbeste...
Was ist aus dem geworden eigentlich?
Der ist bei so irgendeiner Financing-Firma. Nein, der ist bei irgendeiner Consultant-Firma, war auch ein total netter Kerl. Ich war eher einer der Klassenschlechteren und der hat irgendwann gesagt, hey Philipp, du verkaufst die Hefte viel zu billig, weil er hat dann irgendwie nachgezählt und hat gemeint, also wenn ich dieses Heft hier selber kopieren würde, oben am Kopierer, dann würde ich irgendwie 1,20 Euro zahlen und du verlangst 50 Cent. Ich habe es natürlich gratis bei meinem Vater im Büro die ganzen Hefte kopieren dürfen, aber ich war also nie so interessiert daran, richtig viel Geld zu machen. Das war natürlich ein angenehmer Nebeneffekt, sondern mir ging es bei meiner Kunst schon immer darum, fertig zu sein und mich an meiner Kunst zu erfreuen. Also das Bild dann vor mir zu haben und zu sagen, geil, das gefällt mir. Und dann will ich es auch ehrlich gesagt anderen zeigen, denen ihr Feedback hören. Und ich freue mich natürlich, wenn anderen Leuten das gefällt. Und ich habe auch 0,0 Probleme, egal wie geil das Ding ist, das sofort zu verkaufen. Weil das ist nun mal, das habe ich durch das Graffiti kennengelernt, was man, es geht um das Kunstwerk und man muss es nicht besitzen, um sich dran zu erfreuen.
Ja, also wir haben nichts gegen Geld, aber wir tun eben nichts nur für Geld. Wir würden niemals ein Kunstwerk machen, um Geld zu verdienen, denn dann wird das auch nichts.
Genau, also ich mache Kunstwerke, es kommen auch Leute und sagen, hey, kannst du mich malen beim Skifahren oder so? Und dann sage ich erstens immer, es muss aber in meinem Stil sein und das wollen sie sowieso. Und wenn ich das dann vor mir sehe und denke, oh, das bringt Spaß und da kriege ich auch Geld für, dann mache ich das natürlich auch so Auftragssachen. Aber ich habe mir inzwischen, was ich im Studium noch eher machte, abgewöhnt, Sachen zu machen, wo ich merke, A, die bringen mir nicht so Spaß und B, deswegen bin ich da auch nicht der Beste für. Also wenn es einer sagt, ich brauche so einen Flyer und bla bla bla, kannst du auch Typografie? Ja, kann ich, aber ich kenne 100 Millionen Leute, die es besser machen. Ich merke, ich tue mich schwer drin und deswegen sage ich inzwischen auch Aufträge ab, auch wenn ich denke, es wäre eigentlich leicht verdientes Geld, aber ich denke mir, es ist so wie du sagtest, es muss Spaß bringen.
Ja, finde ich großartig. Weißt du was, Philipp, wir sprengen hier so den Rahmen, dass ich gerade entschieden habe, wir machen eine zweite Folge.
Oh, sehr gerne, sehr gerne.
Natürlich. Wir machen jetzt einen kleinen Cliffhanger, sagen jetzt den Zuhörern, ihr müsst leider bis nächste Woche warten, dann gibt es Philipp Jordan 2. Gute Idee?
Super Idee.
Geil, Philipp, ich danke dir, war ein mega Gespräch. Vielen Dank.
Danke dir, war sehr nett.
Das war Von Meilen und Zeilen. Der Abenteuer-Podcast des Delius Glasing Verlags. Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse.